Ja, rot-weiße Party in München am Wochenende, denn auch rechnerisch ist nach dem Sieg bei 1860 München der Klassenerhalt jetzt fix. Wir sprechen natürlich über das Spiel, schauen aber vor allem schon so ein bisschen nach vorne aufs Thema Kaderplanung und sprechen vor allem über Einnahmen. Marvin Obus, immer wieder gibt's Gerüchte über eine mögliche Rückkehr an die Hafenstraße. Wir ordnen das Ganze heute mal ein. Wie realistisch ist das denn eigentlich? Und sprechen auch darüber, wie wichtig die U23-Regel bei der Personalplanung ist. Und schauen natürlich auch noch auf die letzten beiden Saisonspiele und den Pokalkracher gegen Duisburg.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr beide mit dabei seid. Zu meiner Rechten Christian Wozniak. Heute Reviersport-Duo hier. Rechts Christian Wozniak, links Christian Brausch.
Hallo.
Die zwei Christians heute hier. Martin schaut aber bestimmt trotzdem zu. Wir starten direkt rein, denn wir sagen zwar schon seit Wochen, dass RWE die Klasse hält, aber jetzt ist es auch rechnerisch der Fall. Und da wurde, so wie wir gehört haben, in München noch, wurde es noch feuchtfröhlich, oder?
Ja, war ein perfektes Mai-Wochenende für Rot-Weiß Essen. So geplant, Pläne gehen ja aber leider nicht so oft auch so schön auf im Leben. Aber Uwe Koschinat hat ja verraten auf der Pressekonferenz, dass Rot-Weiß Essen sich dieses München-Wochenende so für so einen Jahresabschluss vorgenommen hat, weil die nächsten Wochenenden nicht so viel Zeit geben, auch im Hinblick auf das Niederrhein-Pokalfinale, dann geht es in die Urlaube etc. Sieg, Klassenerhalt geschafft, auch ohne Sieg hätte es ja eigentlich geklappt, aber so hat Uwe Koschinat gesagt, so haben wir das alles selbst erledigt und rundum gelungenes Wochenende für Rot-Weiß Essen, tolles Spiel, wieder ganz stark, wieder nach einer Niederlage gegen Saarbrücken gezeigt, eine super Reaktion gezeigt, das haben die Essen auch nach Aachen, nach Verl bewiesen, dass die einfach das andere Gesicht eine Woche später wieder aufs Feld bringen und zeigen, was sie drauf haben. Also diese Mannschaft kann man für das letzte halbe Jahr einfach nur loben und dieses 60-München-Spiel hat das nochmal so rundum gezeigt, wie stark RWE ist.
Ja, kann man sagen, Charakter bewiesen, ne? Jetzt zum wiederholten Male, immer wenn es drohte, gut, jetzt ist die Lage sowieso nicht mehr so dramatisch gewesen, auch nach dem Saarbrücken-Spiel, aber trotzdem dann nochmal das Ruder rumgerissen. Ne?
Herr Koschner hat es ja gesagt, er hat noch nie so eine uneitle Mannschaft gesehen oder trainiert und jeder Plan, den man seit dem Winter hatte, ist gefühlt dann aufgegangen und auch wenn wir oder ich es teilweise ein bisschen schwieriger erwartet hätten, dass das so schnell klappt, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht und vor allem auch in dieser Leichtigkeit gefühlt, dass man so früh schon relativ safe war und zweite Mannschaft ist noch aufgestiegen, die Bezirksliga am Wochenende. Hat das rot-weiße Wochenende dann nochmal komplettiert und da wurde auch nochmal schön gefeiert und jetzt kommen sie langsam schon mal da in so eine Richtung, dass man vielleicht mal einen U19-Spieler dort parken kann, testen kann. Landesliga wäre wahrscheinlich so, wo man sagt, eventuell Bezirksliga ist noch ein bisschen zu tief. Vielleicht ja machen sie den Durchmarsch weiter mit Stefan Lorenz, dass dann auch da der Unterbau sein Zuhause hat, wenn er mal nicht oben mitspielt. Und ja, zu der ersten Mannschaft wurde es jetzt gesagt, man kann nur den Hut davor ziehen, wie die Pläne aufgegangen sind, wie das Kollektiv da gearbeitet hat und jetzt am nächsten Schritt arbeiten.
Genau, die Pläne meine ich ja auch im Hinblick, das meintest du wahrscheinlich, die Feierlichkeiten danach. Die Mannschaft hat ein großes Abendessen gehabt mit dem Staff zusammen. Danach hat man sich noch ein bisschen in Grüppchen in die ein oder andere Richtung begeben, in diverse Clubs und aber am Sonntag haben dann auch alle den Weg in den Mannschaftsbus gefunden und haben sich ausgeruht und jetzt geht's weiter.
Ja, rot-weißes Partywochenende. Aber lass uns noch ein bisschen übers Spiel sprechen.
Szene des Spiels. Präsentiert von AT Cycles Essen.
Dann fange ich beim Christian zu meiner Linken an. Was hast du dir rausgesucht von der Szene?
Ja, weil das Spiel jetzt an sich gar nicht mehr für den Klassenerhalt so großartig entscheidend war, habe ich mir die Szene rausgenommen, wo Ahmed Aslan aus 4 Metern über das Tor geschossen hat und nicht, um den Finger auf ihn zu zeigen, sondern einfach, weil man da immer noch mal sieht, was auch im Profifußball möglich ist. Weil das war schöner Konter, tolle Vorarbeit und er muss eigentlich nur noch überlegen, wie er den über die Linie bringt und dann schießt er den in den Himmel. Aber nach seiner tollen Rückrunde kann das wahrscheinlich jetzt im Nachgang auch verkraften, auch wenn er gerne den Assist noch oder das Tor noch mitgenommen hätte. Aber es war schon auch eine Szene, für die man Fußball gerne schaut, weil solche Slapstick-Einlagen gehören leider auch dazu und im Endeffekt hat es jetzt nichts mehr ausgemacht, auch wenn es fast nochmal knapp geworden wäre dann nach dem Anschluss danach. Aber war jetzt für mich so eine Szene des Spiels, weil man sowas einfach auch selten sieht, dass es so kurze Entfernung dann vergeben wird.
Meine Szene des Spiels, eine positive. Felix Wienand auf Ramin Safi, der schaltet den Turbo an und macht das Tor zum 3:1, den Sack zu. Und ja, da hat man auch gesehen, hatte ich sofort so einen Reflex. Felix Wienand, überragendes Spiel gemacht. Seit 2 Wochen gibt es ja so dieses Goldsgate, wird immer wieder aufgegriffen, aber das lässt den Jungen vielleicht gegen Saarbrücken nicht kalt, da hat er eben gepatzt. Klar kann man immer das darauf zurückbringen, dass das ihn so ein bisschen verunsichert hat, das weiß man nicht, aber jetzt bei 60 München hat er einfach gezeigt, dass er auch ein klasse Mann ist, klasse zweiter Mann bei RWE, Jakob Kurz bleibt die Nummer 1, aber ja, und mit dem Assist hat er noch so seine Leistung vergoldet, das war meine Szene des Spiels. Und hier will ich nochmal Ramin Safi loben, in den letzten Wochen.
Eiskalt geworden
vor dem Tor. Ich glaube, jetzt 6 Tore, 3 Assists. Das ist schon ordentlich. Könnte noch zweistellig werden, wenn er gegen Osnabrück oder Stuttgart trifft oder nochmal assistiert. Und das ist schon eine tolle Bilanz. Ich weiß, so vor Monaten, viele haben ihn kritisiert. Der kann doch nur laufen, trifft das Tor nicht.
Wir auch.
Hier wurde er auf jeden Fall auch kritisiert.
Ja, von mir nicht so. Ich halte viel von ihm. Muss ich echt sagen, jetzt fühle ich mich bestätigt. Weil er hat einfach diese unfassbare Schnelligkeit. Uwe Koschinat liebt ihn, er setzt auf ihn. Mittlerweile weiß er auch, glaube ich, fühlt er die Räume besser, weiß, wann er startet, wohin er startet. Und dann ist er nicht aufzuhalten. Und wenn er dann noch eiskalt vom Tor bleibt, dann ist er einfach überragend. Und einfach tolle Wochen von Ramin Safi. Und so wie ich höre auf der Tribüne, gibt es auch durchaus Scouts aus den Niederlanden, aus Belgien, aus der zweiten Liga, die ihn auf dem Zettel haben. Keine Angebote hinterlegt haben bei Rot-Weiß Essen, aber er ist schon ein spannender Spieler für viele Clubs, weil er einfach diese unfassbare Schnelligkeit mitbringt. Ich glaube, statistisch hatten wir auch mal einen Artikel im Reviersport, wenn man seinen Speed bei ungefähr 36 km/h liegt, das Top, der Top-Speed, das wäre in der Bundesliga kurz vor Gittens auf Platz 10. Das ist der Wahnsinn.
Und bei der neuen Koschina-Taktik profitiert er auch davon, dass da viel auf Konter ausgesetzt ist. Und wenn man jetzt sieht gegen Rostock und gegen München, dann hat er auch natürlich auch dankbare Verteidiger, die da Riesenbolzen hingelegt haben. Und die nutzt er mit seiner Schnelligkeit dann natürlich aus. Gegen Rostock da die rote Karte rausgeholt und jetzt der 60er, der auch irgendwie nicht ganz genau wusste, wie Stellungsspiel geht, und hat es dann ausgenutzt.
Und da sind wir vielleicht bei einem Thema, zu dem wir gleich kommen. Taktik, Koschinat, perfekt jetzt zum Beispiel für Safi. Nächste Saison mal schauen, wenn Uwe Koschinat auf einmal mit einem Neuner spielen lässt, was er eigentlich bevorzugt. Ne? Jetzt bist du ohne echten Neuner die beste Rückrundenmannschaft. Das finde ich im Hinblick auf die neue Saison spannend. Marek Jansen ist schon da, wird kommen, vielleicht Lars Lokotsch. Und dann wird das vielleicht zum Beispiel auch für die Flügelflitzer in dem Fall Ramin Safi ein bisschen anders, weil dann, wenn man nur mit einem Neuner spielt, dann will man natürlich eher die Flanken in die Box schlagen.
Ja.
Das wird dann spannend zu sehen sein.
Wir können gleich im Thema der Woche gerne noch auf so ein, zwei oder einen Namen im Bestimmten drauf eingehen, aber lass uns noch, oder du wolltest was sagen,
Christian. Ich wollte noch einmal Wienand zurückkommen und das eine, was mich gefreut hat für ihn, war nach seinem Assist, wie die Abwehrspieler alle auf ihn zugelaufen sind, nicht nach vorne zum Torschützen, sondern ihn in den Arm genommen haben, um auch zu sagen, Junge, ne, komplettiert damit die Leistung, was natürlich mit Abstand nicht das Wichtigste war, sondern hat viel Sicherheit ausgestrahlt in der Strafraumbeherrschung, ganz kurz vor Schluss ein Riesending im 1:1 gerettet, sonst wäre es nochmal das 2:3 gewesen und hat damit ein bisschen den Wind aus der Diskussion genommen. Uwe Koschinat hat unter der Woche sich ja auch noch mal etwas echauffiert in der Pressekonferenz vor dem Spiel, wo er so sinngemäß gesagt hat, wenn er oft auf die Medien gehört hätte, dann hätte es die eine oder andere Entscheidung nicht gegeben, dann hätte es bei der einen oder anderen Entscheidung schneller irgendwelche Wechsel gegeben. Wobei zum Beispiel beim Thema Brumme, ne, hat er gesagt, nach Aachen hätte er nie wieder spielen dürfen, wenn es nach dem Mediengang wäre. Und jetzt würde RWE untergehen, wenn er Brumme nicht verlängert, wenn es nach den Medien gehen würde. Da hat er natürlich ein bisschen übertrieben, Stilmittel der Übertreibung genutzt und uns so ein bisschen da den schwarzen Peter zugeschoben, was jetzt auch nicht in jedem Punkt stimmt. Aber trotz allem ist jetzt so ein bisschen der Wind aus der Diskussion rausgegangen, dadurch, dass Wienand da eine wirklich starke Leistung gezeigt hat. Ansonsten hätte es auch sehr anders noch ausgehen können, wenn auch Unsicherheiten jetzt gegen 60 dabei gewesen wären.
Und ohne jetzt mit ihm gesprochen zu haben, aber also nach dem Saarbrücken-Spiel, man kann sich ja denken, dass er nervös in das Spiel gegangen ist. Natürlich. Also da gehört ja nicht viel dazu.
Definitiv, vor allem die Diskussion, das lässt ja eigentlich kalt. Ja. Da wird ja gefühlt nur über Jakob Golz gesprochen, aber Wienand geht ins Tor. Und dann denkt man sich so, wenn ich jetzt so Felix Wienand wäre, denke ich, ja, und ja, habe ich jetzt was Böses gemacht oder was? Ne? Also ich habe den ja nicht rausgescheucht, die Nummer 1, den beliebten Jakob. Und natürlich kommst du da zum Denken. Aber nochmal zu Uwe Koschinat, das ist ein bisschen einfach. Ist ja so ein Spielchen, da stehen wir auch drüber. Wir kritisieren gerne sowohl positiv als auch negativ. Und wenn es dann läuft, wie in dem Fall von Rot-Weiß Essen, dann zeigt man natürlich auch auf die bösen Medien. Wir vertreten unsere Meinung. Natürlich liegen wir auch nicht immer damit goldrichtig. Wir sind ja keine Hellseher. Wir wissen auch nicht, was morgen passiert. Aber nach nur einem Aachen-Spiel zum Beispiel, wenn man Lukas Brume kritisiert, ja, dann ist es angebracht. Was danach folgt, das wissen wir ja nicht. Er hat eine Reaktion gezeigt. Wenn man Ahmet Aslan kritisiert für eine schwache Hinrunde, ist es auch angebracht, meiner Meinung nach. Sogar Ahmet Aslan hat es zuletzt gesagt. Dafür wurde er jetzt zur Genüge gelobt. Gegen Hansa Rostock hat er das gesagt, glaube ich. Ja, ich habe eine scheiß Hinrunde gespielt. Ja, ja. Das sind so auch Momentaufnahmen. Und wenn ein Trainer dann sagt, ja, hätte ich auf die Medien gehört, das ist ja so ein bisschen, ne? Klar, jetzt kann er sich hinsetzen und sagen, ja, alles richtig gemacht. Aber ja, ist auch gut, also alles richtig. Aber Uwe Koschinat nochmal, Martin und Christian waren ja im letzten Talk bei diesem Golds-Thema, da würde ich gerne auch nochmal zwei Sätze zu sagen. Und ich weiß das auch intern von Rot-Weiß Essen. Nicht alle standen hinter dieser Entscheidung, egal was erzählt wird von Uwe Koschinat. Und vor allem nach dem Saarbrücken-Spiel haben manche gesagt, ach,
aber es ging darum, ganz kurz nur Einordnung, dass es zu früh passiert ist.
Dass es zu früh passiert ist, das will ich damit sagen. 5 Pflichtspiele vor Ende, 4 Ligaspiele, ein Spiel im Niederrhein-Pokal, wo eben Felix Wienand die Nummer 1 ist im Pokal. Das ist ja auch eigentlich ein einmaliger Vorgang im Profifußball, dass du deine Nummer 1 5 Pflichtspiele vor Ende der Saison rausnimmst, um die Nummer 2, die schon seit 2 Jahren bei Rot-Weiß Essen spielt, zu testen. Jeder weiß doch, wie gut er ist, sonst hätte er keinen neuen Vertrag unterschrieben. Manuel Lenz arbeitet mit ihm und dass er dann mal vor 15.000, 18.000 spielen kann und ihn da zu testen, ist für mich so ein bisschen eine Ausrede, aber im Endeffekt wollte Uwe Koschinat das, er vertraut ihm, Felix Wienand, aber er weiß natürlich auch, dass das ein Spiel mit dem Feuer war, jetzt ist es aktuell nicht mehr, nach einem guten Spiel folgte ein tolles Spiel, nichtsdestotrotz ein unnötiges Fass aufgemacht, meines Erachtens nach. Und das so denken auch manche bei Rot-Weiß Essen.
Aber schön für Wienand, dass es jetzt läuft, natürlich, dass er ein gutes Spiel gezeigt hat. Alles klar, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen.
Top-Thema der Woche. Präsentiert von AT Cycles Essen.
Und da über einen Spieler sprechen, der aktuell gar nicht das Trikot der Essener trägt, aber wir lesen auch eure Kommentare. Ein Name ist, der da immer wieder fällt. Marvin Obus. Viele fragen, können wir den nicht zurückholen, als er dann wieder zu Köln gegangen ist? Da haben, glaube ich, viele Essener Fans ihm nachgetrauert. Und wir dachten, wir ordnen das heute im Thema der Woche mal ein bisschen ein. Ja, was ist denn mit einer möglichen Rückkehr an die Hafenstraße von Obus?
Es könnte zu einer Rückkehr kommen, eine mögliche Rückkehr. Er ist ein Thema, Stand heute, was haben wir heute, 5. Mai. Ich habe noch vor dem Talk mit Personen von der Hafenstraße telefoniert und man hat mir bestätigt, man ist mit Marvin Obus im Kontakt, aber das ist man seit langem eigentlich, seit seinem Abgang von Rot-Weiß Essen, sowohl mit ihm als auch Berater Dirk Hebel, da pflegt man guten Draht, guten Kontakt. Es ist ein Thema. Aber man weiß auch bei Rot-Weiß Essen, dass es ja alles andere als einfach ist zu realisieren. Er hat auch Anfragen aus der zweiten Liga, aus Österreich, aus der Bundesliga, aus der Schweiz. Nichtsdestotrotz ist Rot-Weiß Essen bei dem Thema nicht so chancenlos, wie ich zuerst gedacht habe, weil Marvin Obus wirklich dieses Jahr bei Rot-Weiß Essen zu schätzen weiß. Und er erinnert sich sehr gerne daran. Natürlich ist er Profi, er will so hoch wie möglich spielen, aber er weiß, vielleicht wäre er es doch nochmal der richtige Ort, um nochmal richtig stark zu werden und dann vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht auch mit Rot-Weiß Essen den nächsten Schritt zu machen, wer weiß, wenn man diese Rückrunde bestätigt. Und er ist ein Thema. Aber da ist das, wenn es wirklich zur Finalisierung kommen sollte, wird das noch Wochen dauern. Ich glaube nicht, dass das jetzt schnell geht, aber da sind wir wieder beim Thema Taktik. Da kann Christian Brausch sicherlich was zu sagen. Christian verfolgt den 1. FC Köln mit viel Interesse und auch Herzblut, darf man verraten, glaube ich. Und er weiß, Marvin Obus hat jetzt in dieser Saison gar keine Rolle gespielt. Und ja, er braucht auch eine besondere Rolle im Team, damit er aufblüht.
Und ihm wird es wahrscheinlich, du sagst es ja, er spielt da eigentlich keine Rolle, um Spielzeit gehen.
Wenn ich sein Berater wäre, würde ich diesen Umweg dritte Liga gehen. Mhm. Denn im Endeffekt, seit er in den Seniorenbereich gegangen ist, hat er es in Köln nicht geschafft, ist nach Kiel ausgeliehen worden, hat es nicht geschafft, hat bei RWE ein tolles Jahr gespielt und jetzt wieder zweite Liga und es nicht geschafft. Und es gibt verschiedene Gründe, waren immer ambitionierte Zweitligisten, aber Fakt ist, er hat es in der zweiten Liga bisher nicht nachweisen können. Und dementsprechend muss er weiter über die dritte Liga die Spielpraxis suchen, um dann irgendwann den Schritt in die zweite Liga zu gehen, wo er dann auch spielt. Jetzt kann er natürlich vielleicht einen Zweitligisten von unten nehmen, vielleicht würde er da spielen, aber ich habe das Gefühl, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ich habe das Gefühl, er braucht sein Umfeld, er braucht den Trainer hinter sich. Das hatte er zuletzt in den Jahren nicht, weder bei Köln noch bei Kiel. Da hat es deshalb nicht geklappt und ich glaube, dass nochmal eine Rückkehr nach Essen eine Win-Win-Situation wäre, zumal RWE dieses Jahr keinen so großen Umbruch macht. Das heißt, sie brauchen nur 4, 5, 6 Spieler noch, davon 1, 2 gestandene, wozu ich ihn jetzt schon zählen würde, als den, der in der dritten Liga schon gezeigt hat, was er kann. Und da kann dann RWE auch nochmal ein bisschen was drauflegen. Der Etat wird nächstes Jahr sowieso ein bisschen erhöht und daher wäre es für mich eine sinnvolle Geschichte für beide Seiten und bin gespannt, was dann eben draus wird, weil ich würde an seiner Stelle jetzt nicht wieder den Schritt in der zweiten Liga gehen, sondern versuchen, ambitioniert in der dritten Liga mich nochmal ins Rampenlicht zu spielen.
Also liebe RWE-Fans, es gibt Hoffnung.
Und ich sage auch, finanziell gibt es Hoffnung. Mhm. Weil Christian hat es angesprochen, Rot-Weiß Essen wird nicht so viel machen. Vor allem nicht in dieser Tiefe, in der Breite schon, im U23-Bereich. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber in diesem Top-Segment, da brauchst du eigentlich Marek Jansen. Hast du schon, vielleicht mit dem heutigen Wissen sogar zu früh, geholt im Januar. Weil bei Meppen läuft es ja gar nicht. Ist jetzt auch, glaube ich, verletzt. Und halbes Jahr eigentlich wirklich, ja, kannst du in die Tonne kloppen. Und wenn es mit Lars Lokotsch klappen sollte, dann hättest du einen Lokotsch und vielleicht noch einen Obus und dann reicht es. Dann gibt es natürlich noch die Personalie Lukas Brumme, aber die steht, ja, ist eine Hängepartie, 50-50. Mhm. Und das wäre es dann schon eigentlich so an Topspielern. Und
aber du hast gerade die Taktikgeschichte
deshalb angesprochen. Deshalb kannst du ein bisschen Geld rauslegen für und Obus.
Da kommen wir jetzt zum Punkt.
Deswegen, ich frage so, ja, passt Obus denn so
in die aktuelle Dreierketten? Taktik von Koshinat nicht zwingend, weil wenn er in Köln gespielt hat, dann hat er auch diesen Schienenspieler gegeben, weil auch Struber, nachdem der Start verpatzt wurde, da auf Dreierkette ging und dementsprechend es nur diesen einen Schienenspieler gab in der Viererkette vor der Dreierkette und da kam er überhaupt nicht zur Geltung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es fehlendes Selbstvertrauen war oder weil er immer nur so Minuten bekommen hat und da vielleicht zu viel zeigen wollte und deshalb gar nichts ging. Auf jeden Fall war das nicht zwingend seine Position. Sollte Koshinat vielleicht auf ein 4-2-3-1 gehen mit diesem Zentrumsstürmer, den er dann hat, dann hätte man wieder eine perfekte Position für ihn als Flankengeber rechts offensiv. Da kämen wieder diese anderen Geschichten hinterher. Bleibt er bei der Dreierkette und will aber einen Obus-Typ einbauen, wohin mit Ahmed Aslan, wenn du einen Stoßstürmer hast, dann in der Viererkette wäre die Frage, einer von den dreien, die jetzt so eine tolle Saison oder tolle Rückrunde gespielt haben, müssten raus. Also das wäre noch, muss halt auch Koshinat zusammen mit den Verantwortlichen gucken, welches System plant er und welcher Spieler passt dann eventuell noch dazu. Wenn es die Dreierkette wäre oder im 3-4-3 wäre Obus auch einer, der agieren könnte, dann wird es noch mehr Sinn machen. Wenn es das aktuelle System ist, wo es nicht zwingend diese Flügelspieler ganz vorne gibt, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Aber das werden die intern ja auch wissen. Aber Christian,
Kira, das ist es ja. Man will sich im Fußball stetig weiterentwickeln. Man will besser werden. Man ist aktuell die beste Rückrundmannschaft. Warum sollte man jetzt mit einem Stoßstürmer besser werden, frage ich mich.
Ich glaube, also man ist Uwe nur noch Koshinat die zweitbeste. Ich glaube, Bielefeld ist ja, aktuell, aber okay, es ist nur das Torverhältnis.
Ja, ich wollte gerade sagen, du brauchst einfach diesen Typen selbst. Ja. Selbst wenn du ihn am Anfang nicht brauchst, weil du sagst, du bleibst bei dem System, du musst ja irgendwie variieren können. Du willst ja nicht immer ausrechenbar sein, sondern du musst auch mal oder auch mal auf einen Rückstand reagieren können, dann wirfst du einen hinten vorne rein und dementsprechend, du brauchst die. Und wenn du zwei hast, noch besser, eigentlich hast du einen mit Dumboja. Nur ein Treppenwitz, dass er mit seiner Statur keine Kopfballstärke hat. Und Winsheimer wäre auch so ein Typ, der so vorne reingehen kann, war jetzt auch lange verletzt. Aber du brauchst diesen Typ im Kader, am besten zwei, um reagieren zu können. Und darum wuseln dann alle Aslan, Safis dieser Welt.
Okay, also ich fasse zusammen, es würde passen und es ist denkbar. Kann man
gute
so
Spieler passen in jedes System.
Ja.
Das ist so. 5 Euro oder?
Ja, aber
nein, aber das ist ja so. Ja, also man kann ja jetzt nicht sagen, Marvin, nö, also wir können Obus haben, aber passt nicht.
Geht nicht, weil das System nicht passt. Also ja,
das ist schon so ein Ausnahmespieler, auch für die dritte Liga. Wie Christian gerade gesagt hat, hat es so in keiner Liga geschafft, aber in der dritten Liga hat er es gezeigt im Trikot von Rot-Weiß Essen und da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Wenn du einen Marvin Obus bekommen kannst, musst du sofort zuschlagen.
Ja, Alles klar, dann danke euch für die Einordnung. Ihr habt ein, zwei Mal jetzt die U23-Regel angesprochen, die es ja nun mal gibt in der dritten Liga. Vielleicht könnt ihr das nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet und in welcher Situation RWE da gerade ist, wo sie vielleicht tätig werden müssen. Und dann können wir nochmal ein, zwei Minuten über die letzten Spiele sprechen, aber vielleicht das noch kurz zum Abschluss rund ums Thema Personalplanung.
Ja, du brauchst halt vier U23-Spieler, die für einen deutschen Verband Einsatz bereit sind, auf jedem Spielberichtsbogen. So, und Felix Wienand ist 4 Tage zu alt, der fällt im nächsten Jahr raus aus der Regel. Wufak war zuletzt drin, fällt jetzt auch raus. Matti Wagner ist noch nicht sicher, vielleicht, ob er nochmal ausgeliehen werden kann, fällt auch erstmal raus.
Julian Eitschberger, Thomas Thiers
ist Franzose, der gilt nicht. Eitschberger fällt auch raus als Spieler, der geht. Dementsprechend hat RWE, also 6 bis 7 sollte man haben, damit man 4 immer auf dem Spielberichtsbogen hat.
Stand heute.
3, Schulte Kellinghaus, Zweikowski, Owusu. Und alle 3, Stand heute, würde man jetzt nicht so zum Stamm rechnen. Es geht ja auch noch um Geld für U21-Spieler, die spielen. Da gibt es diesen DFB-Fördertopf, wo man auch gerne sich bedient. Und daher, wenn RWE 6 bis 7 Spieler holen will, müssen 3 bis 4 U23-Spieler sein. Am besten welche, die dann auch mal auf dem Platz stehen. Und Uwe Koschinat hat es ja vor dem 60-Spiel betont. Bei Owusu setzt er drauf, dass er mal eine komplette Vorbereitung hat, um dann den nächsten Schritt zu machen. Schulte Kellinghaus gehört fest zur Profimannschaft und sollte er nicht in den Kader kommen, dann kann er noch für die U19 spielen, das ist sein Vorteil. Und bei Zweikowski hofft er, dass er seine Entwicklung so fortsetzt wie bisher und dann Giasula angreift, der mit 36 wahrscheinlich nicht mehr alle Spiele machen wird. Und da hoffen, glaube ich, alle drauf, bei dem, was Zweikowski auch als Ruf vorauseilt, dass er jetzt diesen Schritt macht, um tatsächlich mehr als nur eine Alternative zu werden oder Einwechselspieler zu sein und dass er dann auch häufiger nach seiner Verletzung und einer kompletten Vorbereitung dann auf Einsätze von Beginn an kommt. Aber es wird ein großes Augenmerk sein, dann Spieler zu holen, die diese Regel erfüllen. Deutsche U23-Spieler.
Aber das Augenmerk sieht man ja schon auf dem Transfermarkt. Wir hatten ja mal die Namen von Theo Janotta genannt. Ich glaube, der Junge ist 22, hat sich dann für den VfL Osnabrück entschieden. Innenverteidiger, das wäre dann Ersatz für Musti Kuruma, der zu Rot-Weiß Oberhausen wechselt. Und Eichhorn vom FSV Frankfurt, ein Außenverteidiger, auch U23-Spieler, an den Rot-Weiß Essen herangetreten ist. Also man sieht ja schon, RWE ist das Problem schon bewusst. Aber ich sehe es jetzt nicht so als so ein krasses Problem an. Also Kellinghaus, Owusu, Zweikowski, denken wir mal positiv, dass Greuther Fürth sich nochmal für ein Jahr drauf einlässt, ihn Matti Wagner auszuleihen, dann wärst du bei 4. Dann holst du noch einen U23-Torwart, weil Ole Springer Rot-Weiß Essen nach 2 Jahren und keinem einzigen Pflichtspiel jetzt verlassen wird, bekommt keinen neuen Vertrag. Dann bist du bei 5. Obwohl, hier muss ich mich revidieren, weil der U23-Torwart
wird nicht auf der Bank
sitzen. Wird nicht und im genau. Spieltagskader sein. Ja, danke. Ja, genau. Ja, du brauchst eigentlich einen U23-Spieler Außenverteidiger und U23-Spieler Innenverteidiger inklusive des Torwarts. Da sieht man aber schon, ich sehe es nicht als problematisch an, dann 5, 6, eventuell sogar 7 U23-Spieler zu haben, aber problematisch ist es, starke Spieler zu haben. Das und sind da, dann da eher so, er, so da Leute auf dem Papier, ja, die dann den Ü23-Spieler, die eigentlich besser sind, den Platz wegnehmen, weil und sie einfach auf den Spielberichtsbogen.
Es dürfen keine Karteileichen sein. So, ne? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel an einem Sonntag da sitzt, die U19 spielt, ja, und Schulte Kellinghaus soll Spielpraxis sammeln, muss aber auf den Spielberichtsbogen und kann daher bei der U19 nicht spielen, hast du nichts gewonnen. RWE muss jetzt einfach seine Karten ausspielen, das, was in den letzten Jahren an Vorarbeit geleistet wurde. Owusu, perfektes Beispiel, Eitschberger, perfektes Beispiel. Du hast den Ruf jetzt, dass sich bei dir die Talente perfekt entwickeln können. Und das hat Uwe Koschinat ja auch gesagt. Deshalb musst du jetzt die Leute finden, die eigentlich schon richtig gut sind, die stressresistent sind, um RWE zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Und der Kreis dieser Spieler ist gar nicht so groß. Aber wenn RWE die passenden Spieler findet, haben sie perfekte Argumente, um da vielleicht dann auch den Zuschlag zu bekommen. Denn ja, ja, man kann immer wieder sagen, guck dir Owusu an, guck dir Eitschberger an. Ja. Bei uns können die hier vor vollem Haus richtig was schaffen. Die können sich persönlich entwickeln und da muss RWE jetzt seine Trumpfkarte ziehen.
Christian sagt was sehr Wichtiges, dass das mal einem bewusst wird, weil Stand heute nochmal, wir haben den 5. Mai, die neue Saison beginnt in 3 Monaten, aber Stand heute hat Rot-Weiß Essen, verbessere mich Christian, wenn ich falsch liege, in der nominellen ersten Elf keinen U23-Spieler mehr.
Kein
Eitschberger. Ja. Und deshalb, du musst zum Beispiel einen Eitschberger mit einem U23-Spieler eines Bundesligisten oder Zweitligisten einen Top-Mann, einen am besten vielleicht einen U-Nationalspieler ersetzen, damit er auch in der ersten Elf spielt. Weil sonst kommst du ja in diese Bredouille, dass du in dem 18er-Spieltagskader von Nummer 12 bis 18 wirklich 4 bis 5 U23-Spieler haben musst. Nur, weil dir das aufgezwungen wird, ne? Damit du das Regelbuch auch, damit du dem gerecht wirst. Und das, und da muss jetzt natürlich Markus Stegmann, Uwe Koschner, Christian Flittmann die sportliche Verantwortung. Da haben die eine Aufgabe vor sich.
Ja, also was spielt natürlich in die Planung mit rein. Ich schaue auf die Uhr, aber lass uns irgendwie noch 1-2 Minuten über die letzten Spiele sprechen. Jetzt ist der Klassenerhalt auch rechnerisch fix. Man hat noch 2 Ligaspiele, Osnabrück zu Hause, Stuttgart auswärts, bevor es dann gegen Duisburg geht. Wie geht man jetzt in diese 2 Spiele und vor allem jetzt erstmal in das letzte Heimspiel?
Einfach mit voller Freude. Osnabrück ist auch durch, oder? Sind durch, ne?
Ja.
Ja, auch jetzt so gut wie gerettet oder sind gerettet. Und einfach voller Vorfreude. Volles Haus, einfach mit Lust, nochmal eine ausverkaufte Hafenstraße zum Abschluss zu erleben und Selbstvertrauen für das Pokalfinale sammeln. Einfach jetzt so ein bisschen Fokus auf das Pokalfinale und vorher dann einfach nochmal mit Lust auf den Platz zu gehen. Am letzten Spieltag Stuttgart, keine Wettbewerbsverzerrung, weil für Stuttgart wird es ja auch noch um was gehen wahrscheinlich. Mhm. Da einfach nochmal alles reinwerfen und das ist das Motto jetzt.
Kann ich mich nur anschließen. Vielleicht nochmal 1-2 kleine Wechsel. Jemand, der müde ist, vielleicht mal durchschnaufen lassen im Hinblick auf das MSV-Spiel. Aber sonst 19.300, VfL Osnabrück, hochattraktiver Gegner mit dem Ex-RWE-Boss Michael Welling. Gute Atmosphäre, auch im Auswärtsblock. Tolles Spiel.
Ja.
Und hoffentlich bleibt alles friedlich, nachdem es im Hinspiel gerappelt hat.
Ja.
Das wäre natürlich, aber diese Brisanz, Abstieg auf beiden Seiten, ist jetzt raus, also sollte man sich auf die eigene Mannschaft konzentrieren und die abfeiern für eine geniale Rückrunde.
Ja. Wir freuen uns auf die letzten Spiele, freuen uns dann vor allem auch aufs Duisburg-Spiel. Da werden wir natürlich in den nächsten Folgen noch intensiver drauf eingehen, wenn es dann so langsam drauf zugeht. Wir treffen uns erstmal am Montag, wie gewohnt hier, dann nach dem Osnabrück-Spiel. Seid dann gerne wieder dabei. Ihr wisst, glaube ich, langsam, wo ihr uns überall findet, auf jeder Plattform, wo man Podcast hören kann oder auch mit Video bei YouTube. Danke euch beiden.
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.